Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Des Pudels Kern. Wir sitzen hier auf zwei flauschigen Bio-Lammfellen mit einer schönen Flasche Rotwein am knisternden Kamin, haben wir nämlich im Büro, und wir stimmen uns ein mit ein bisschen Neoromantik, unglaublich gefühlvoll gespielt von Francesco Tristano oder Ludovico Einaudi. Egal, wir haben eine Umfrage gemacht für dieses Thema unter unseren PudelhörerInnen, die ja auch alle sehr romantisch sind, wie wir aus den Nutzungsstatistiken wissen. Und wir haben sie gefragt, was ist für euch eigentlich romantisch? Krümelmonster87 zum Beispiel schreibt, während ihr Schatz schlummert, bereiten sie ein Leckerchen, das ist immer noch dieser Text von Freundin.de, egal, ich lese es so, während ihr Schatz schlummert, bereiten sie ein leckeres Frühstück zu. Servieren sie einen krossen Toast und ein leckeres Spiegelei. Süße Idee on top, auf dem Milchkaffee können sie mit einer Schablone ein Schokostreuselherz zaubern.
Auch schön hier. Machen Sie es wie die Ladies in den englischen Kostümfilmen. Mieten Sie sich ein Bötchen und fahren Sie mit Ihrem Mann über Ihren Lieblingssee. Das Wasser plätschert, die Sonne scheint und Sie küssen sich, während der Kahn sanft hin und her schaukelt.
Und dann haben wir gedacht, vielleicht gibt es da ja noch mehr. Und haben beim späten Goethe gelesen, das Romantische sei das Kranke. Es gibt auch eine schöne Definition von Novalis, der hat geschrieben, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.
Es gab damals auch schon große Ängste vor der wachsenden Naturzerstörung oder sogar dem Ende der Welt. Die jetzige Zukunft ist bedenklich, meinte zum Beispiel der Romantiker Jean-Paul schon im Jahr 1806.
Und wir haben ein tolles Zitat gefunden von John Ruskin. Das war ein Künstler, Kunstschriftsteller, Erzieher und Gegner der Industrialisierung. Und er hat 1865 schon geschrieben, ihr habt die Natur verachtet, also alle tiefen und heiligen Empfindungen vor dem Naturschauspiel. Die Französische Revolution machte Ställe aus den Kathedralen, ihr macht Rennstrecken aus den Domen der Erde. Euer einziges Vergnügen ist es, mit Eisenbahnwagen durch die Kirchenschiffe zu fahren und die Altäre zu verschlingen. Ihr habt eine Eisenbahnbrücke über den Rheinfall von Schaffhausen gespannt, das Steilufer von Luzern bei der Telskapelle untertunnelt und den Strand von Clarens am Genfer See zerstört. Kein stilles Tal in England, das ihr nicht mit brüllendem Feuer erfüllt, kein Fleckchen englischer Erde, in das ihr nicht Kohlenasche getrampelt hättet.
Wir haben uns also gefragt, warum ist von der Romantik als Epoche eigentlich nur noch so ein Kitschgerippe geblieben und gibt es da nicht was, was wir aktuell eigentlich daraus ziehen können? Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir uns mit Stefan Willer getroffen. Der ist Literaturprof an der Humboldt-Uni in Berlin. Er lehrt vor allem zur Romantik, ist aber auch Zukunftsforscher und befasst sich mit der Frage, wie Menschen in verschiedenen Zeiten und Epochen, natürlich auch heute, in die Zukunft geblickt haben.
Auch gesprochen haben wir mit der Sopranistin Anna Prohaska, einer der spannendsten Sängerinnen unserer Zeit, die in ihren Programmen gerne mal Untote und Wasserleichen verkörpert. Und mit ihr haben wir uns unterhalten über die schwarze Szene, Science Fiction und natürlich auch über Schubert. Anna, wie du siehst, wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben mit dem Setting hier. Wir haben Kerzen angezündet, die Macarons versprühen einen Hauch von Paris.
Absolut, das kann man wohl sagen. Die landen auch gleich bei mir im Magen.
Bei diesem schönen Setting wäre, glaube ich, eine gute Einstiegsfrage. Was ist denn für dich romantisch?
Also das ist eine sehr schwere Frage. Ich war früher so ein bisschen, antiromantisch eingestellt. Ich wollte keine Blumen. Ich fand so dieses Konzept von Candlelight Dinner irgendwie extrem überholt. Auch dieses Jahr, dass der Mann immer die Tür aufhalten muss und den Stuhl ranzieht oder weg oder wie auch immer. Das war irgendwie für mich überflüssig und so weiter. Und habe Romantik immer sozusagen definiert anhand von, ja, sag ich mal, Literaturgeschichte oder Musikgeschichte. Und ich glaube, ich bin ein bisschen lockerer geworden. Und ich finde, man kann ruhig auch das Wort so verwenden, wie wir es heute verwenden. Vielleicht nicht jetzt ganz so, wie sich die Brigitte-Leserin oder die Petra-Leserin sich das vorstellt. Aber also nichts gegen Menschen, die Brigitte lesen. Aber es ist ja vielleicht nicht immer so ganz klischeebehaftet, was man als romantisch empfindet. Man kann ja auch sagen, man wird mit einer Piccolo-Flasche billigem Prosecco auf ein Dach entführt und schaut zusammen den Sonnenuntergang an. Es muss jetzt nicht irgendwie der große rote Teppich sein oder so.
Ja, ich war ja ganz früher, als ich sehr, sehr jung war, sehr gerne mal mit einer Flasche Rotwein auf dem Friedhof.
Das hatten wir, glaube ich, gemeinsam.
Oder auch im Überseehafen. Hast du das auch gemacht?
Ja, oder beziehungsweise ich habe Friedhöfe sowieso immer angezogen. Also vor allem, wenn da so bekannte Persönlichkeiten liegen. Das ist wahrscheinlich auch das Wienerische an mir. Dieses leicht morbide. Also ich versuche auch, wann es immer geht, wenn ich in Wien bin, auf den Zentralfriedhof zu fahren, weil das ist schon ein spezielles Feeling. Oder auch in Moskau, dass man da, oder in Budapest, dass man dort die wichtigen Gräber besucht, sage ich mal. Das finde ich fast genauso wichtig wie ins Museum gehen oder so.
Ja, du hast ja das Wirtshaus auch aufgenommen, ne? Als ein, ich glaube, die ganze Winterreise nie, oder?
Nein, die ganze Winterreise
aber
nicht.
Das Wirtshaus, ja. Das ist ja auch, geht da ja auch auf einen Friedhof.
Auf einen toten Acker hat mich mein Weg gebracht.
Ja. Warum hast du das ausgewählt? Hättest du ja auch ein anderes nehmen können.
Ja, das Wirtshaus, ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, wenn man versucht, ein Lied aus der Winterreise, diesem absolut perfekten Zyklus, rauszuoperieren sozusagen. Aber ich finde, es symbolisiert ganz stark oder es repräsentiert alle Stärken von Schubert, von seiner Kompositionskraft, von seiner Inspiration, von eben diesem Changieren zwischen Dur und Moll, dass er vor allem eben auch schafft, in diesen langen, langen Dur-Passagen eine unfassbar melancholische, traurige Atmosphäre zu kreieren. Und es ist ja alles in einem etwas langsamen Marche funèbre Tempo. Und der Erzähler, das lyrische Ich, sieht natürlich den toten Acker, den Friedhof als Ruhestätte, aber eben nicht unbedingt die letzte Ruhestätte, sondern eine Art Ausruhestätte. Und das erinnert mich ein bisschen und macht mich dann auch sehr melancholisch an Menschen, die vielleicht nicht mehr können, die in der Kälte sind und vielleicht besoffen sind und dann sich hinlegen, weil sie nicht mehr weiterlaufen können und dann einfrieren. Also wirklich sehr tragisch und makaber auch irgendwie, ne? Weil das eigentlich eher von einer Art positiven Warte aus vielleicht erst kommt und dann überrascht einen die Kälte. Und bei dem lyrischen Ich in der Winterreise ist das ja sicherlich eher so eine Art Selbstmordgedanke, der sich da breit macht. Und man denkt vielleicht auch an Menschen auf der Flucht, die im Winter eine Reise unternehmen, weil sie es zu Hause nicht mehr aushalten. Und es kommen so viele Assoziationen, aber auch ganz einfach das Individuum in der Romantik, was die Verzweiflung mit dem Ist-Zustand, mit dem Jetzt-Zustand ausdrückt und einfach nicht mehr weiter kann und nicht mehr weiter will. Und der Friedhof ist ein Trost, ist ein warmes, weiches Bett, das Grab und keine gruselige Stätte, vor der man sich irgendwie fürchten muss. Und diese ganze Atmosphäre, dieses sich in Watte gepackt fühlen, wie in Schnee, das kommt ganz, ganz stark in dem Gedicht von Müller, aber natürlich auch in der Musik zum Tragen.
Thank you.
Du hast ja neulich mit der Ophelia in Potsdam auch eigentlich so eine Umdeutung gemacht vom Tod oder von der Wasserleiche, die eigentlich sehr lebendig wurde bei dir. Was reizt dich daran, den Tod irgendwie so anders nochmal rüberzubringen oder auch zu beleben auf eine Art oder dem zumindest ohne Tabus irgendwie zu begegnen?
Ich glaube, das hängt an der Figur Ophelia, die ja in dem Stück, also man kann sie so oder so interpretieren, aber sie ist ja auch eine Art Freigeist. Sie ist sicherlich auch ihrer Zeit voraus, die lebt auf diesem dänischen Hof und wird als verrückt abgestempelt, weil sie vielleicht ein bisschen exzentrisch ist oder so. Sie muss den Tod ihres Vaters verarbeiten, sie muss verarbeiten, dass Hamlet sie nicht liebt, den sie abgöttisch verehrt. Und das muss man auch alles erstmal gerade als junges, adoleszentes Mädchen in so einer Zeit, wo man unter vielen Repressalien als Frau, als junges Mädchen gelitten hat, erstmal ausdrücken und verarbeiten, und das tut sie im Gesang. Und sie hat ja auch erstmal ein Leben, bevor sie stirbt, ne? Das ist natürlich auch das große Mysterium drumherum, ob das jetzt ein Selbstmord war, ob es überhaupt wahr ist, was die Gertrud, die Mutter von Hamlet, erzählt hat in ihrem berühmten Monolog, an dem Bach steht eine Weide, ob sie wirklich beim Blumenaufhängen ins Wasser gefallen ist und es irgendwie nicht gemerkt hat, oder ob sie vielleicht absichtlich sich selbst ertrunken hat. Und das ist ja auch deswegen in der Romantik auch so eine Figur gewesen, die eine große Faszination ausübte. Gerade der Selbstmord, ne, wenn man an Werther denkt oder L'Inconnu de la Seine und diese ganzen Selbstmordgestalten, weil es vielleicht letztendlich auch der Ausdruck überhaupt der Freiheit des Individuums ist, dass man sich nicht von irgendwelchen Gruselgeschichten des Christentums mehr beeinflussen lässt, dass man irgendwie außerhalb der Stadtmauern begraben wird etc., weil man ja sich über Gott und den Plan Gottes hinweggesetzt hat, sondern man hat das eigene Schicksal selbst in die Hand genommen. Ich sage jetzt nicht, dass es jetzt positiv ist, sich umzubringen, um Gottes Willen, aber es ist schon ein revolutionärer Akt.
Es ist ein emanzipatorischer Akt. Genau. Ne? Und das ist ja, glaube ich, eine der Errungenschaften der Romantik auch, dass man, um Gott zu suchen, nicht mehr in die Kirche gehen muss, sondern dass man sagt, Gott ist überall. Gott ist in der Natur, Gott ist in jedem Baum zu finden und er gehört uns und man löst sich da von der Kirche. Ja.
Genau, und was du auch nochmal gefragt hast, um auf deine Frage zurückzukommen, Elisa, ist, dass die Ophelia eben auch ein Leben hatte. Also sie hatte nicht nur einen Tod und sie hat ein Begehren empfunden gegenüber Hamlet. Deswegen habe ich zum Beispiel auch dieses Wolflied nach Mörike, erstes Liebeslied eines Mädchens, ausgewählt, was eigentlich, würde ich sagen, die Chiffrierung des ersten sexuellen Aktes ist. Ja, also sie spürt eine Schlange unter ihrem Kleid. Was ist das jetzt? Und sie windet sich und schlängelt sich herum und so weiter. Und natürlich konnte man das damals jetzt nicht so direkt ausdrücken, aber es ist wirklich sehr eindeutig, zweideutig, was Mörike damit gemeint hat. Und auch in diesem verrückten Wirbeln und Schlängeln in der Musik und in den Harmonien von Wolf, die da extrem genial miteinander verschwurbelt sind. Und auch im Tempo, das sich immer weiter hochschraubt gegen Ende, wird das alles repräsentiert, und es ist ein witziges Lied, und man muss auch nicht immer, auch wenn eine Figur, eine Romanfigur oder eine dramatische Figur einen sehr notorischen Tod hatte, finde ich, kann man sich auch immer wieder an die Lebzeiten erinnern und was war das jetzt eigentlich als Lebendige für einen Charakter, für einen Mensch so.
Vielleicht gerade dann, oder? Wenn man weiß, die Endlichkeit ist irgendwie in Sicht und man hat das präsent, dann ist es vielleicht auch irgendwie auch leichter, das Lebendige wieder zu suchen, oder?
Absolut, absolut. Und dass eben auch der Tod vielleicht auch etwas Tröstendes haben kann, wenn man jetzt den Bezug zu Schuberts Romanze aus der Rosamunde schlägt, was für mich irgendwie auch eine Art Visitation von Ophelia an Hamlet irgendwie repräsentiert. In der dritten Strophe heißt es: Sie trat hinein beim Vollmondschein, sie blickte himmelwärts, im Leben fern, im Tode dein, sagt sie. Und sanft brach Herz an Herz. Also das könnte schon vielleicht auch eine Art von schlechtes Gewissen bei Hamlet irgendwie auslösen oder dass sie ihn dann doch jenseits ihres Todes doch noch besucht irgendwie.
Ja, du hast vorhin Melancholie angesprochen. Wenn ich jetzt so an meine Jugend zurückdenke und auch so an die schwarzen Zeiten und so, das kennst du ja auch gut. Wir haben das damals immer so in zwei Gruppen eingeteilt. Es gab einmal so die Goten, das waren so die, vielleicht auch die eher mit den Selbstmordgedanken, mit Grabstein im Zimmer und die Frauen im Brautkleid irgendwie ausgegangen abends.
Im schwarzen Brautkleid,
ja, genau. Hoffentlich. Ja, so Typ Korenzis. Genau. Und dann gab es eher so die Melancholiker und da hat es eben gar nicht so eine düstere Seite, sondern das vielleicht eher was Lebens Bejahendes, also eher ein Zerbrechen daran, wie schön die Welt eigentlich ist. Also dass es so schön ist, dass man es kaum aushält,
ja.
Oder?
Naja, was mich an der Szene, sage ich mal, an der schwarzen Szene immer fasziniert hat und vor allem als Jugendliche und in meinen frühen 20ern sehr fasziniert hat, wo ich wirklich nur schwarz getragen habe. Ich meine, gut, das hat sich jetzt nicht so verändert, aber und halt eben schwarze Fingernägel, schwarzer Lippenstift, schwarze Augen und so. Ich war eigentlich ein ziemlich lebensfroher und auch positiv denkender Teenager, klar, mit allen Höhen und Tiefen und unglücklich verliebt und etc. Aber mir hat eigentlich die melancholische Musik, die Gothic-Musik, auch die schwarze, die Black-Metal-Musik irgendwie geholfen, auch gewisse Teenager-Frustrationen in der Musik und im Musikhören und im Headbanging und im Tanzen rauszulassen, damit ich damit meine Mitmenschen nicht behelligen musste. Also es waren auch, fand ich, meine Freunde, mein Freundeskreis damals und auch in den Clubs und so weiter, durch die ich in Berlin gezogen bin, die Menschen auch extrem höflich und selbst wenn man so punkmäßig gepokt hat und gemoscht hat auf der Tanzfläche und sich aber vielleicht mal so zu doll angerempelt hat und so, oh, Entschuldigung, also das waren wirklich sehr, sehr höfliche Menschen. Und ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und nie ansatzweise, dass ich da irgendwie mal Angst hatte, obwohl die Menschen doch relativ für Außenstehende furchterregend aussahen, ja. Und mich hat auch immer die Bandbreite extrem fasziniert. Es gibt ja sozusagen innerhalb dieser schwarzen Szene alle möglichen Abstufungen und Farben. Also das Allerkrasseste sind dann vielleicht wirklich die paar wenigen echten Satanisten, die dann irgendwie so Kaninchen opfern und was weiß ich alles. Oder
ich habe Gott sei Dank nie welche getroffen.
Genau, ich eigentlich weiß, ja doch, ich schon, aber es waren jetzt nicht meine besten Freunde, sage ich mal so. Und dann gibt es alles Mögliche. Es gab auch Menschen, die wie ich auch sich immer noch emotional auch mit der Kirche auf eine Art identifiziert haben. Ich bin katholisch aufgewachsen, ich war im Kirchenchor, ich war gefirmt, hatte Kommunion und alles. Also ich habe das eher als so großes Ganzes gesehen. Ich meine, es ist ja auch dieses Verhältnis schwarze Szene und Kirche ist ja ein sehr ambivalentes, weil man ja auch sehr viel von der Symbolik benutzt hat, ja, und auch Weihrauch und man hat einfach nur das Kreuz quasi umgekehrt, aber es ist ja immer eine große Faszination auch so mit der Inquisition und mit diesen ganzen brutalen, düsteren Seiten der Kirche und mit der Kolonialisierung und so weiter auch vorhanden gewesen, ne, und und es gibt einfach in der schwarzen Szene ein großes Geschichtsinteresse, ein großes Interesse auch für klassische Musik, für Ausstellungen, ja, da war in Berlin zum Beispiel damals die große Melancholie-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie, wo wir alle hingerannt sind und so. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass die schwarze Szene, ich weiß nicht, dass die Menschen dort also vielleicht ein bisschen so gebildeter waren oder zumindest interessierter auch an sage ich mal, der sogenannten Hochkultur, obwohl ich das überhaupt gar nicht so gerne immer alles so aufteile, weil warum soll jetzt irgendwie David Bowie nicht Hochkultur sein oder warum ist irgendwie, was weiß ich, Lord Sing Hochkultur? Nein, Quatsch. Aber es ist irgendwie, ich finde, da muss man nicht unbedingt solche Trennungsmarken ziehen.
Bist du musikalisch auch mal in die Richtung gegangen oder hat dich das mal interessiert oder eigentlich nur so als Szene?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer so einen Traum, weil ich auch viel eben diese Crossover-Bands gehört habe, so wie Nightwish und Within Temptation, wo das doch eher so opernhafte Gesänge, so Lyrics auch gab oder teilweise so in Black-Metal-Bands auch so gewisse opernhafte so Refrains gesungen wurden neben dem ganzen Gebrüll und Geschrei. Dass mich mal irgendjemand entdeckt und irgendwie fragt, ob ich da mal irgendwelche Vocals einspielen möchte.
Das ist nie
möchte.
Passiert.
Nee, aber ich habe es bis auf eine Rufus Wainwright-Platte geschafft. Da wurde ich als Background-Vocalist engagiert und habe dann mit ihm auch später eine größere Platte zusammen gemacht. Das war schon auch schön, aber er ist ja mehr Barock-Pop.
Shakespeare so, war es, oder?
Genau, das Shakespeare-Album und davor dieses eine Lied auf seinem Berlin-Album. Wo er unbedingt eine sozusagen opernhafte Background-Stimme gesucht hat, wo ich dann drei Spuren übereinander aufgenommen habe, so als Chor. Und es war super spannend für mich, das irgendwie mal zu machen. Aber wer weiß, vielleicht hört das ja jemand und fragt mich mal, ob ich bei einer Black-Metal-Platte oder Gothic-Metal-Platte irgendwie mal mitwirken möchte.
Es gibt ein Missverständnis, glaube ich, was die schwarze Szene angeht, weil die eben so düster und so gefährlich aussehen von außen, aber eigentlich dann unglaublich viel Empathie und Emphase eigentlich haben. Und das sind ja alles auch sehr romantische und wichtige Dinge. Aber was wäre denn, was glaubst du, ist so eins der großen Missverständnisse, so was die Romantik angeht, aus einer Perspektive von heute?
Also ja, wie gesagt, was ich am Anfang auch meinte, also dieser leicht billige Begriff von romantisch, dass ja, es irgendwie nur dieses eine, also quasi, ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir ja dazwischen noch diese ganze Neo-Biedermeier-Zeit im mittleren 20. Jahrhundert durchlebt haben, ja, dass es jetzt wieder alles um Monogamie geht, um Ehe, um dass sich zwei Menschen treffen müssen, dass sie sich auf natürlichem Wege irgendwie kennenlernen und sich irgendwie ja, ineinander verlieben, ohne jetzt sozusagen verkuppelt worden zu sein, wie das früher zum Beispiel auch gang und gäbe war und so. Und das ist auch ein irrsinniger Druck, der auf dem modernen Menschen jetzt lastet, finde ich. Und früher war das, glaube ich, so, oder in der Romantik, in der eigentlichen, im 19. Jahrhundert, dass es oft um unerfüllte Liebe ging und eigentlich gar nicht so sehr um, jetzt sage ich mal, ein ideales Paar, was sich gefunden hat, sondern wirklich Werther verliebt sich in Charlotte oder so und sie weist ihn ab und er verliert sich in diesem ganzen Gefühl. Also spricht eigentlich gegen diese Idee des idealen romantischen Paars vom mittleren 20. Jahrhundert bis heute. Ja, und auch so dieses sich verlieren in dem melancholischen Gefühl und des sich selbst auch vielleicht ein bisschen Leidtuns, ja, so.
Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? Yes? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? No? Then why worry?
Stefan, es schwirren ja sehr viele komische Sachen rund um den Begriff Romantik herum. Kannst du uns das so ein bisschen sortieren?
Vielleicht fängt das wirklich schon mit dem Begriff irgendwie an. Die Frage, ob die Romantik überhaupt eine Epoche ist. Und natürlich hat man sich aus guten Gründen dran gewöhnt, es dann so zu sehen. Aber dieses Wort romantisch, also lange vor Romantik, hat es im Englischen, glaube ich, zuerst und auch im Französischen schon seit dem 17. Jahrhundert gegeben, um eine bestimmte Art von also Natur- und Landschaftsästhetik zu kennzeichnen, also romantische Landschaften, also schon weit vor dem, was man jetzt so epochenmäßig als Romantik klassifizieren würde. Ich finde, man kann das irgendwie sehr gut sehen in dieser tollen Friedrich-Schlegel-Definition Der Roman ist ein romantisches Buch. Klingt vielleicht eher so, als würde man sagen, also ein Roman ist dann ein Roman, wenn er ein romantischer Roman ist, also eben wie die von Schlegel oder Tieck oder alles, was nach Wilhelm Meisters Lehrjahren kommt oder so. Aber eigentlich ist es eine bewusst gesetzte Tautologie, weil also jedenfalls romantisch auch heißen kann romanhaft. Und dann heißt es eben ja nur, ein Roman ist ein romanhaftes Buch, so, und davon geht er dann wieder aus und sagen, also das, der Roman, der sozusagen über seinen Status als Roman reflektiert, ist dann eben ein Roman in diesem neuen Verständnis. Und deswegen ist jedenfalls romantisch in der Zeit so vor und um 1800 alles Mögliche, aber nicht eine Kennzeichnung für Lagerfeuer und Romantikhotel oder so, ja. Und ich meine trotzdem, also so romantische Liebe, das gibt es natürlich, also auch in der Zeit so als Projekt, eine bestimmte Art von, weiß ich nicht, affektiver, leidenschaftlicher und so weiter, also gegen sowas wie Vernunft, Ehen und Matchmaking und so, ja. Und daran laboriert man ja auch irgendwie immer noch oder möchte das so haben oder wie auch immer. Also deswegen gibt es schon auch in der Zeit irgendwie ganz viele, also man erbt irgendwie ganz, ganz viel so aus dieser Epoche. Und also deswegen hat es, glaube ich, schon auch, hat sehr viel für sich eine bestimmte Art von, weiß ich nicht, ästhetischer und auch gesellschaftlicher Konfiguration unter diesem Titel Romantik zu fassen.
Also wenn man sich so ein Wort wie Waldeinsamkeit anguckt, was man dann jetzt vielleicht auf so einer Immobilienanzeige findet oder so, also gibt es ja schon gewisse Missverständnisse so im Alterungsprozess.
Also für mich ist das einfach eines der aller tollsten Wörter aus der romantischen Literatur, weil ich dieses Märchen so sehr liebe, der blonde Eckbert von Tieck, aus dem das ja stammt. Und das ist für mich wirklich eigentlich der Inbegriff des Unheimlichen, weil das ja das Lied ist, das dieser Vogel singt. Also er singt immer wieder das Lied von der Waldeinsamkeit, die mich erfreut, so gestern wie heute, zu aller Zeit, Waldeinsamkeit. Also es gibt irgendwie einen Ritter, den blonden Eckbert, und seine junge Frau Bertha, die einem Gast gegenüber von dieser Jugenderinnerung erzählt, wo es diesen merkwürdigen Vogel gab und auch einen kleinen Hund, an dessen Namen sie sich aber nicht mehr erinnern kann. Und als sie die Geschichte erzählt hat und sie sich dann zur guten Nacht verabschieden, nimmt der Gast sie zur Seite und sagt, ich kann mir das ganz genau vorstellen, wie ihr da so glücklich wart mit diesem Vogel und diesem kleinen Hund Stromian. Und das ist ein so irrer Effekt. Ja? Der hat das nur gehört und er kennt aber den Namen des Hundes, an den sie sich nicht erinnern konnte. Und irgendwie weiß die Rahmenhandlung etwas von dieser Binnenerzählung und umgekehrt infiziert dann am Ende die Binnenerzählung die Rahmenhandlung, weil nach einigem Hin und Her der eigentliche Held, dieser blonde Eckbert, durch ein Gebirge irrt und dann genau da ankommt, wo seine Frau dereinst gewesen ist und er wieder dann auch den Hund sieht und den Vogel hört. Und die alte Frau, die noch dazugehört, so eine hexenhafte Erscheinung. Und am Ende stürzt das sozusagen alles in einen einzigen Abgrund zusammen. Und das ist Waldeinsamkeit. Und deswegen wäre das irre, wenn man eine Immobilie damit bewerben wollte.
Aber du hast die Gestalt der romantischen Natur angesprochen. Was ist denn deine romantische Natur? Also die Romantik kommt ja nach der Aufklärung, oder wenn ich jetzt an Landschaften denke, dann fällt mir natürlich der französische Garten ein, Versailles, die gezähmte Natur, untertan gemacht, und dann als Gegenbild dazu der englische Landschaftsgarten, der eigentlich der versucht, das alles wieder aufzubrechen und natürlicher zu werden, obwohl er trotzdem gestaltet ist. Wäre das so eine romantische Landschaft dann, oder ist das noch was anderes?
Ja, auf jeden Fall. Also diese gezähmte, geharkte, symmetrisierte Gartenarchitektur wäre bestimmt ein Gegenbild zu dem, was man eine romantische Landschaft nennen könnte. Aber dass es trotzdem eine Landschaft ist, heißt ja, dass sie irgendwie gemacht, eingerahmt, auf eine bestimmte Weise perspektiviert ist, wie eben dann der vermeintlich wilde Garten oder der naturbelassene Garten ja auch mit sehr viel Aufwand hergerichtet und gepflegt werden muss, also damit irgendwie die Sichtachsen erhalten bleiben und so, da muss man natürlich immer mal schön die Bäume zurückschneiden oder mal wieder einen fällen oder so. Ja, ich glaube, es geht irgendwie immer um so bedeutsame oder bedeutende Landschaften und Stellen, darum irgendwie so Blicke zu inszenieren. Das findet sich in diesen Romanen wirklich immer wieder, dass jemand von ganz hoch oben über eine weite Landschaft blickt und ja auch so perspektivieren kann, wo er hergekommen ist und wo er weiter hingeht. Ahnung und Gegenwart heißt das dann bei Eichendorff, so ein Romantitel. Ja, also immer wieder mit so inszenierten Blicken, die aus der Gegenwart, in der man sich befindet, so eine ahnungsvolle Ferne und Zukunft entwerfen. Und gleichzeitig geht es aber eben natürlich immer auch darum, so Vergangenheit und Herkunft aufzuklären. Meistens irgendwelche rätselhaften Verflechtungen zwischen den Figuren, oft mit drohendem Inzest. Auch bei diesem blonden Eckbert, das waren natürlich leider auch Geschwister, Eckbert und Bertha, wie sich ganz am Ende herausstellt. Deswegen ist das alles irgendwie so dicht beieinander und so, ja.
Wer nennt denn seine Kinder so?
Ja, jemand, der vielleicht möchte, dass sie da drauf kommen, wenn, also Halbgeschwister, aber schlimm genug. Und ja, ich glaube, dass das, also diese Landschaften, die sind irgendwie sehr stark auf die Menschen bezogen, also in den Fiktionen und in den Erzählungen natürlich sowieso, aber ich glaube doch auch in der Landschaftsarchitektur selbst. Also die will halt irgendwie gesehen und durchschritten werden und ist eben sehr stark verfertigt.
Also es geht nicht nur um eine Verzauberung, darum geht es wahrscheinlich auch, aber es geht auch um eine Verortung. Ne? Wenn du sagst, ich schaue so auf die Vergangenheit, ich schaue aber auch in die Zukunft.
Ja, genau. Also mit der Verzauberung, das ist natürlich schon einleuchtend sinnvoll und berechtigt, das so zu formulieren, weil natürlich das Märchenhafte und das Eintragen und Einwandern des Absonderlichen und Merkwürdigen und eben Zauberischen oder Hexenhaften in die Alltagswelt so eine große Rolle spielt. Also gerade bei E.T.A. Hoffmann ist das ja irgendwie so das Erzählmuster oder eines der wichtigsten. Und trotzdem ist es irgendwie dann ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man sagt, also gegen die Rationalität der Aufklärung setzt die Romantik halt das Wunderbare, das Mysteriöse, das Irrationale und so. Weil man sich ja auch, also einerseits sehr dafür interessiert, wie man solche Zaubergeschichten hinbekommt, also wie man die Welt verzaubert oder wieder verzaubert. Und gleichzeitig geht es schon auch darum, also vieles von diesem Abgründigen irgendwie in der menschlichen Psyche oder Psychologie zu verorten. Und das ist eine Menge genuin neue Wissenschaft von den dunklen Trieben und von den Traumata vielleicht geradezu, also dem, was in der eigenen Erinnerung nicht zur Verfügung steht, was sich aber irgendwie in merkwürdigen Symptomen zeigt und eben auch aufgeklärt werden will und muss. Also deswegen ist es eigentlich eher, würde ich sagen, eine Anreicherung von Rationalität. Also dass eben mehr zugänglich gemacht wird, aber auf eine zunächst mal irgendwie dunkle und merkwürdige Weise.
Wie ist es denn, wenn man sich anguckt, wie damals die Zukunft gesehen wurde und heute? Es gibt ja dieses Zitat von Jean-Paul von 1806, die jetzige Zukunft ist bedenklich. Das klingt ja schon ziemlich nach heute eigentlich.
Und die Erdkugel ist mit Kriegspulver gefüllt.
So geht's weiter,
ja,
genau.
Ja, genau. Und unter allen Lehrstühlen und Tempeln bebt die Erde oder so geht's, glaube ich, auch noch weiter.
Aber kann man das überhaupt vergleichen, wie quasi in die Zukunft geguckt wurde zu heute? Oder man ist ja von ganz anderen Datenquellen auch ausgegangen und hat ganz anders gedeutet wahrscheinlich auch.
Ja, also was ich an dieser Formulierung und dieser Überlegung von Jean-Paul mit der bedenklichen jetzigen Zukunft gut finde, ist diese Formel jetzige Zukunft, dass die Zukunft überhaupt als etwas in der jetzigen Zeit Befindliches angesprochen und problematisiert werden kann oder muss und dass gerade das dasjenige ist, was sie bedenklich macht. Und ich meine, was interessant ist in der Zeit, dass wirklich dann auch, also dass es anfängt, dass so Zukunftsromane geschrieben werden. Ein Roman aus dem, aus dem dritten Jahrtausend oder sowas, ja. Also wir springen einfach mal in der Zeit nach vorne und dann werden ja irgendwann noch die Zeitmaschinen erfunden, später im 19. Jahrhundert. Aber dass es überhaupt so diese Beweglichkeit innerhalb der Zeiten gibt und man sagen kann, also wie wird es denn in 1000 oder in 2000 Jahren sein oder so. Das ist schon neu in der Zeit, weil eben man, glaube ich, relativ sicher ist, auf breiterer Basis jedenfalls, dass man nicht mehr selbst mitbekommen wird, wie die Zeit und die Welt und alles endet.
Also wenn so Zukunftsvorstellungen und in der Literatur, aber auch überhaupt Zukunftsforschung, wenn sowas entsteht, so mit dem Beginn der Romantik, dann fällt das ja eigentlich zusammen mit dem Beginn der Industrialisierung und auch mit vielleicht auch der Auflösung eines völlig verlässlichen, klaren Weltgebäudes vorher mit Religion und Gott und König und Herrscher und so. Und jeder hat da seinen Platz vorher und dann löst sich das auf, setzt die Industrialisierung ein, vielleicht auch so ein Gefühl der Beschleunigung. Vielleicht kein Zufall, dass es zusammenfällt, also das Beschäftigen mit der Zukunft in einem Moment, wo der Mensch das Gefühl bekommt, ich habe es nicht mehr in der Hand.
Ich glaube, also wer in der Zeit darüber pointierter als viele, jedenfalls romantisch klassifizierte Autoren nachgedacht hat, ist der späte Goethe, der diesen schönen Begriff des Veloziferischen geprägt hat, also wo die Geschwindigkeit und das Luziferische zusammengepackt werden. Der gleichzeitig irgendwie gar nicht so einen stark, weiß ich nicht, fortschrittskritischen Blick hatte, weil ihm schon irgendwie an der, wie man vielleicht schon sagen könnte, Globalisierung oder jedenfalls Internationalisierung gelegen war, also was jetzt zum Beispiel Literaturbeziehungen anging, also sehr stark ins Europäische oder in die notorische Weltliteratur gehend. Das ist ja nun auch ein Begriff, den Goethe sehr stark gemacht hat, viel stärker vielleicht als viele von den Romantikern. Das war jedenfalls dann auch die Kritik von Goethe dann irgendwann an den Romantikern, die eher so bieder und vaterländisch und national irgendwie wurden. Also gerade dann so eine bestimmte Art von Ausprägung der Romantik. Aber wenn man jetzt wieder Goethe im Faust 2 sich ansieht, wie das zu Ende geht, also dass da wirklich Landgewinnung als Natur- und Kulturzerstörung eigentlich perspektiviert wird. Ja? Also dass gerade dieses, was möglicherweise das glückliche Ende dieser Faustfigur sein kann, also ne, was ist eigentlich der Augenblick, den man mal erreichen möchte und das ist dann eben irgendwie auf diesem neuen Land zu stehen. Dann wird aber gleichzeitig gezeigt, was dafür alles weichen und zerstört werden muss. Also da wird dieser Widerspruch und vielleicht auch diese Unlösbarkeit eigentlich ziemlich deutlich gezeigt. Und
wie ist das denn, wenn du so als Zukunftsforscher heute in die Zeitungen guckst oder Filme siehst, die heute entstehen oder was liest? Was fällt dir auf so bei der Darstellung von Zukunft aus deiner Perspektive einfach? Wunderst du dich manchmal oder findest du das irgendwie ganz nachvollziehbar? Oder?
Also die letzte Zukunftsgeschichte, die ich als Film gesehen habe, war eigentlich auch gar nicht so stark zukunftsbezogen, sondern eigentlich eher so eine Also wie wäre es, wenn jetzt die Welt unterginge, Geschichte, dieses Don't Look Up, was ja vor allem eine Mediensatire ist, weil es halt zeigt, dass die heutige Aufmerksamkeitsökonomie sowas gar nicht verkraftet, dass es irgendwie alles kaputt gehen könnte. Ja, also man macht dann sofort irgendwelche Umfragegeschichten draus oder polarisiert das stark als eine aktuelle Debatte oder also bricht es alles irgendwie ins Popkulturelle und davon handelt das ja und dass die Politik auch dann so funktioniert, ja, und man halt über so Skandal-Teilgeschichten daraus macht und sich also eben dieses, ne, also nicht nach oben gucken, nicht sehen, wie dieser Komet herankommt. Das finde ich irgendwie eine interessantes Statement zur aktuellen Zukunftsfähigkeit vielleicht.
Leb wohl. Du schöne Erde, kann dich erst jetzt verstehen, wo Freude und wo Hybris an uns vorüberwehen. Lebt wohl, ihr lieben Kinder, dank euch mit nassem Blick. Mit mir nehm ich die Freude, euch lass ich hier zurück. Seid nur ein milder Lehrer, führt alle hin zu Gott. Zeigt in den trübsten Nächten ein Streiflein Morgenrot. Lasst sie Liebe ahnen, so danken sie euch noch, der früher und der später, sie danken weinend doch. Dann glänzt das Leben heiter, mild lächelt jeder Schmerz, die Freude hält umfangen das ruhige, kalte Herz.
Wir waren so bei Endlichkeit und Friedhof und sowas. Gibt es was, was du unbedingt noch machen willst, bevor du nicht mehr kannst? Mhm.
Natürlich ist es ein Thema, womit man sich gerade als Sängerin beschäftigt, weil es gibt gerade bei weiblichen Künstlerinnen natürlich diese Altersdiskriminierung. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt zu dieser Zeit jemand wie Montserrat Caballé oder so jetzt noch so prominent, sage ich mal, auf den Opernbühnen stehen würde, wie sie es damals tat, also im sage ich mal, höheren Sängerinnenalter. Und jetzt geht ja alles um HD-Übertragungen und Dings. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich könnte sicherlich noch sehr lange singen. Also toi, 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 aber meine Technik hält gut durch. Ich habe das Gefühl, die Stimme entwickelt sich jetzt auch eigentlich so, dass jetzt erst so langsam der Höhepunkt kommt. Was ich schon auch sehr, sehr gerne machen würde, wäre die Lulu Alban Berg. Wedekind ist natürlich eine ikonische Frauengestalt des Theaters und der Oper. Man könnte vielleicht dann, wenn die Besetzung stimmt und wenn das Haus von der Größe her stimmt und so, wenn man einen sensiblen Dirigenten hat, doch wirklich auch über eine Mimi auch nachdenken. Also ich fühle mich jetzt da in dem Bereich eigentlich schon sehr wohl. Aber wie gesagt, es kommt wirklich darauf an, dass es den Dirigenten, die Dirigentin interessiert, die Balance mit dem Orchester zu halten und auch wirklich von der Anlage der Partie auch her auszudenken, dass sie die Kranke ist. Sie ist diejenige mit Schwindsucht, mit einer Lungenkrankheit und sollte vielleicht jetzt nicht so ganz dieses Verdi-Wagnersche, sage ich mal, Temperament oder diese Temperament schon, aber dieses Stimmvolumen. Vielleicht haben wir jetzt die Musetta, die gesunde, vor Kraft strotzende Figur ist. Ne? Und es wird oft eben genau umgekehrt besetzt. Und das finde ich eigentlich falsch so oder entspricht nicht den Rollen. Ne?
Aber das ist vielleicht auch, hat vielleicht auch was mit dem Unterschied zwischen unserer jetzigen Zeit und der Romantik zu tun. So Stärke zu zeigen, scheint mir wichtig zu sein heute. Ja. Cool zu sein.
Perfekt
zu sein, genau. Und so Schwäche zu zeigen oder sich verletzlich zu sein oder was Zerbrechliches darzustellen, das ist nicht so angesagt.
Ja. Also man sieht ja auch, weil ich meine, ich fand die ikonische Violetta in La Traviata war zum Beispiel Christine Schäfer. Die wurde natürlich sehr von Gérard Mortier gefördert, der sie dann nach Paris geholt hat und sonst hätte man die dort nie besetzt. Also diese Art von zerbrechlicher, obwohl sie hatte eine bombensichere Technik, aber was ich meine ist von der Stimmfarbe so eine zerbrechliche, leicht behauchte, aber dann dennoch sehr fokussierte, durchschlagende, sehr berührende Stimmqualität, die sie hatte, was ich eigentlich ideal finde für diese Partie. Und da braucht man wirklich Menschen, die an einen glauben. Ne? Und ja klar, also in der Romantik war ja eigentlich auch das Ideal, und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen auf die toxische Maskulinität zurück. Also ich glaube, es war auch noch eine viel stärkere Revolution im Mannes- oder im Männerbild von damals, die damals passiert ist, dass Männer auch sozusagen sich zu ihren Gefühlen bekennen können, ja, Sturm und Drang und Empfindsamkeit, da ging das ja schon alles los, eben wie gesagt, unglückliche Liebe, sich auch ein bisschen auflehnend gegen diese ganzen, dieser Nationalstaaten und militaristische Gedanke, der ja da sehr stark aufkam im 19. Jahrhundert, sondern dass man eben nicht mehr dauernd Kriege führen wollte, sondern sich auf die Natur, auf die Empfindung, auf die Emotionen, auf die eigene Rolle als Individuum in der Gesellschaft zurückbesinnt hat. Und ich glaube, das war für Männer noch eine viel stärkere Revolution. Frauen mussten für, sage ich mal, viel pragmatischere Dinge kämpfen. Ja? Also dass sie vielleicht, wenn sie Glück hatten, einen Beruf ausüben konnten oder sich als Künstlerin betätigen konnten oder wie auch immer, dass sie überhaupt irgendwann mal dann zum Wählen kamen. Das ging ja auch alles im späten 19. Jahrhundert dann stark los mit den Frauenbewegungen und so. Das heißt, die hatten eigentlich gar nicht so die Möglichkeit, sich so sehr damit zu beschäftigen. Aber klar gibt es das auch. Also wenn man auch nach England blickt, Jane Austen zum Beispiel, dann in der Zeit der Empfindsamkeit, dass da irgendwie die Ratio und das Gefühl zusammengebracht wurde, ne? Dass man nicht immer nur an die pragmatische Ehe gedacht hat, welcher Typ verdient jetzt wie so und so viel 1000 Pfund im Jahr und kann mich durchbringen oder meine Schwestern mit versorgen oder was weiß ich, sondern dass man irgendwie auch darüber nachdenkt, okay, der ist jetzt nicht der perfekte Mann, aber er interessiert mich als Mensch, er reizt mich intellektuell. Und dass man sowas auch einfach mal zu Papier bringt und ausdrückt und das dann auch veröffentlicht wird, das war schon ziemlich revolutionär, glaube ich.
Wenn du dich so durch die Zeiten bewegst in deinem Programm, ja von sehr früh bis aktuell, hilft dir das manchmal auch mit Blick auf die Gegenwart und die Zukunft zu wissen, damals gab es ähnliche Themen oder gab es ähnliche Ängste vielleicht, Thema Untergang der Erde zum Beispiel. Also hilft dir so dieses Schweben über dem Abgrund der Geschichte auch aktuell?
Absolut. Also was mir auch sehr fast schon therapeutisch geholfen hat, war dieses Projekt, was ich mit der Lautenkompanie gemacht habe zu Erlösung, also Redemption, mit den einzelnen Bach-Arien aus verschiedensten Kantaten, die wir zusammengestellt haben und eben nicht ganze Kantaten aufgenommen haben, sondern uns wirklich ganz individuell, also eine Reise durch die menschliche Seele, durch die menschliche Verarbeitung von Krankheit und Tod gemacht haben. Und das ist genau das, was wir alle, also gerade die freischaffenden Musiker dieser Zeit auch durchgemacht haben, emotional und mental, gerade im Hinblick auf die Zukunft, auf Zukunftsängste, auch langfristig gesehen, aber natürlich auch die Angst vor Krankheit. Vielleicht auch jetzt, dass wir vielleicht jetzt heutzutage alle fast schon eher schwieriger mit sowas wie Endlichkeit umgehen, weil der Tod viel mehr tabuisiert ist, zumindest in unserer Gesellschaft, dass man das gar nicht so leicht mehr so akzeptieren will oder kann wie früher, wo Menschen, die halt die Pocken hatten oder irgendwas, oder sie haben sich dann einfach trotzdem in die Messe gesetzt und da gab es keine Masken und da hat man sich dann einfach gegenseitig angesteckt und der gestorben ist halt gestorben, ne? Und der überlebt hat, hat man gesagt, okay, und der hatte wohl einen guten Draht nach oben, ne? Und es wurde natürlich Krankheit und Tod immer so als Strafe Gottes auch angesehen und das sind dann schon Themen gewesen, die mich da in der Pandemie auch sehr beschäftigt haben und diese Bachsche Musik hat mich dann auch wahnsinnig getröstet und mich auch intellektuell und stimmlich sehr gereizt und sehr beschäftigt auch, weil das so komplexe Musik ist, die für mich auch als einziger Komponist wirklich diese goldene Mitte findet, dieses 50-50-Prinzip von zur Hälfte zerebraler, wirklich hochgeistig komplexer Musik und emotionaler Bauchmusik, die einen irrsinnig berührt, Gänsehauteffekt hat, einen traurig machen kann, einen zum Tanzen anregen kann. Und gerade auch ganz, wie sozusagen Shakespeare auch es schafft, in seinen Stücken immer in der Tragödie ein Quäntchen Komödie, in der Komödie immer ein Quäntchen Tragödie zu finden, schreibt ja Bach auch die virtuosesten Tanzrhythmen wie eine Suite in den zu den traurigsten Texten. Ja, also ich wünsche mir den Tod oder so. Und das hat mich da sehr, sehr gereizt und auch eben getröstet und beschäftigt in der Zeit.
Wir haben alle Fakten auf dem Tisch. Wir haben mehr Informationen als jemals zuvor über alles, was uns umgibt. Und dennoch bringt uns das ja nicht ins Handeln. Was könnte denn das sein, was uns ins Handeln bringt? Also könnte da vielleicht doch in einer romantischen Haltung eher eine Antwort liegen?
Zumindest, wenn man sich vielleicht so den Aspekt der Verbindung mit Dingen oder mit Lebewesen oder der Natur anguckt. Also ich komme vielleicht eher ins Handeln, wenn ich mich wirklich mit was verbunden fühle. als wenn ich lese, okay, so und so in 10 Jahren wird die Spezies aussterben, die ich aber nie gesehen habe oder nie irgendwie getroffen habe oder vielleicht nur aus dem Buch kenne oder so.
Also ich denke jetzt gerade an diese Formel, die man bei Novalis irgendwo findet, die Welt muss romantisiert werden. Und man weiß natürlich nicht so genau, was dann romantisieren heißt, aber immerhin geht es um die Welt. Also jetzt nicht irgendwie mein eigenes Leben oder mein kleines um mich rum oder so, sondern die Welt insgesamt. Aber was jetzt so den Zugriff des eigenen Handelns auf das Ganze oder auf die Gesamtkonstellation betrifft, da ist dann vielleicht irgendwie so eine gewisse, ja, vielleicht gar nicht Unsicherheit, sondern eher so die Frage nach der Relevanz des eigenen Handelns auch.
Wenn man Romantik jetzt sieht als eine Hinwendung zum Gefühl und damit auch mehr Raum öffnet für Empfindsamkeit, Achtsamkeit, eine ganz starke Identifikation, ein Reingehen in die Dinge, dann dafür hat man heute ja selten Zeit.
Das mit der Achtsamkeit ist natürlich eine wichtige, ein wichtiger Diskurs heute, aber ich glaube, der ist eben sehr oft auch, also erscheint der eigentlich in nicht so weit entfernt von einer Leistungssteigerung und Optimierung. Ja? Also man muss das alles machen, was man vorher gemacht hat, aber auch noch achtsam. So, und das ist ja natürlich irgendwie die totale Überforderung. Aber klar, also das möchte man natürlich. Also man will das alles irgendwie hinkriegen und das eine machen und das andere auch und dabei aber jetzt nicht irgendwie gar nichts mehr mitbekommen, sondern das alles erfahren und an sich ranlassen und eben tatsächlich auch sich in die Dinge und in die Wesen und so hineinbegeben und es auch noch aus deren Warte wahrnehmen. Das sind natürlich alles total wichtige Punkte, die aber, glaube ich, schon auch zu einer erheblichen Selbstüberforderung führen können. Also wenn man eben tatsächlich das ganz Rationale und das ganz Pragmatische und das ganz Irrationale auch noch alles haben möchte, dann ist das natürlich wirklich ganz schön viel.
Wie gehst du denn selber persönlich damit um? Also hast du Angst vor der Zukunft oder wie begegnest du dem Ganzen? Auch der Überforderung vielleicht?
Mit Galgenhumor?
Ja.
Oder Drogen?
Ironie.
Mit Ironie?
Ja, genau. Also ich muss von mir sagen oder mich dazu bekennen, dass ich die Art, mit der Zukunft umzugehen, wo man sagen würde, okay, also das wäre halt wirklich jetzt ein zukunftsträchtiges Handeln, wenig in meinem Leben habe, nämlich tatsächlich das Engagement. Das ist irgendwie das Zukunftsproblem oder das Set von Zukunftsproblemen, das ich als besonders dringlich erkenne. Und hier gilt es tatsächlich so gut einzugreifen, wie man es kann oder sich dort irgendwie anzuschließen oder mit solchen Leuten zusammenzuschließen, die gesamtgesellschaftlich oder politisch hier und jetzt oder lokalpolitisch oder wie auch immer direkt was bewegen wollen. Also die Zukunftsüberlegungen, die ich hege und mit mir führe, die haben auf jeden Fall natürlich viel mit diesen Fragen zu tun. Also wie geht das alles weiter? Wie soll das alles werden? Wie wird es mit der Erderwärmung vorangehen? Und natürlich auch die Frage, wie wird es mit der Pandemie möglicherweise weitergehen? Und ich finde es wirklich irgendwie doch einigermaßen dramatisch und auch immer wieder, also sozusagen ernüchternd zu sehen. Das sehe ich ja nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Mitmenschen und Freunden, Bekannten, Kollegen, wie auch immer, Studierenden, dass die Zukunft irgendwie so ihre Gestalt zu verlieren scheint. Also gerade mit Blick auf diese pandemische Situation, wo man sich irgendwie so von einer Nahzukunft zur nächsten hangelt und die Zeiträume, in denen man das denken kann, scheinen irgendwie immer kürzer zu werden, so kommst du jedenfalls vor. Also man wartet irgendwie auf die nächste wirklich sehr kurzfristige Ansage und weiß irgendwie nicht, ja, wie man das nächste Vierteljahr planen soll. Und wenn es darum geht, ja, eine mittel- oder langfristige Zukunft für sich selbst, für seine Liebsten und Nächsten zu entwerfen, ist das natürlich ganz schön schwierig. Also wenn ich irgendwie dächte, ich sollte mir jetzt überlegen, ziehe ich mit meiner Liebsten zusammen, wenn das noch nicht der Fall gewesen wäre vor geraumer Zeit. Sollte ich das jetzt tun? Ja, sollte ich jetzt eine Familie gründen oder wie auch immer? Ja? Also das ist natürlich immer schon schwierig gewesen, aber mir scheint der Zukunftshorizont so besonders kurz zu sein. Und das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man nicht einfach sozusagen das kleine Leben weiterführen könnte und müsste und sollte. Das wäre das, wo ich jetzt sagen würde, das muss man unbedingt tun. Also man sollte nicht aufhören, in seinem eigenen kleinen Leben ganz stark in die Zukunft zu denken. Ja, und das sind eigentlich so diese Fragen, die mich auf jeden Fall sehr beschäftigen. Also zwischen der einzelnen Zukunft und der Frage, also wie entwerfe ich mich auch in die Zukunft? Und das heißt ja auch, ob man will oder nicht, wie viele Schritte habe ich da und dahin noch zu gehen und wie ist es eigentlich mit meiner Lebenszeit beschaffen und so, ja, also es ist ja …
Da gibt es eine App.
Ja, genau, genau. Und es ist ja klar, dass man irgendwie selbst nicht sterben wird, obwohl man weiß, dass man natürlich auch zu den sterblichen Wesen gehört und so, ja, also das ist natürlich auch irgendwie so eine Zukunftshorizontfrage, die man sich unweigerlich stellt, wenn man darüber irgendwie für sich und andere nachdenkt. Und das sind halt irgendwie, glaube ich, so Zukunftshorizonte, die nicht so stark verhandelbar sind, aber wie das gesamtgesellschaftlich gerade geht und was dann eben doch die Rückwirkungen auf die eigene Zukünftigkeit sind, da scheint mir das tatsächlich gerade irgendwie sehr, sehr eng zu werden.
Hilft dir das manchmal da als Historiker quasi zu wissen, damals gab es einfach eine andere Vorstellung von Zukünften, also es ist so ein Plural, der immer anders verhandelt wurde und irgendwie gibt es dieses Kontinuum von Zeit und hilft dir das oder ist es?
Kann ich tatsächlich so bejahen, also auf die Frage, ob mir das hilft. Ich finde, das ist sehr hilfreich. Also es eines meiner Lieblings-Brecht-Zitate, es geht auch anders, aber so geht es auch. Und es könnte anders sein, als es jetzt ist. Und es hätte vor 150 Jahren auch anders sein können, als es war oder wurde. Also dieses Moment von Kontingenz tatsächlich in die Geschichte einzutragen, wie sie gewesen ist, wie sie werden wird, auch in die eigene Geschichte. Also so, wie es gekommen ist, ist es nicht zwangsläufig gekommen. Und so, wie es ist, wird es nicht bleiben. Das ist, also ich glaube, so viel ist gewiss, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist. Und das finde ich tatsächlich vor allem eine sehr hoffnungsvolle Überlegung. Und dass Zukünfte schon so extrem unterschiedlich gewesen sind. Ja? Also zwischen der Erwartung tatsächlich, ich werde noch erleben, wie alles endet und die Zukunft zählt noch nach Tausenden oder Hunderttausenden von Jahren und wir könnten doch mal versuchen, irgendwie in eine ganz ferne Zukunft zu reisen und so. Da spannt sich ja wirklich unglaublich viel dazwischen auf und auch wie viel, ja, was an Zukunft ist machbar und planbar im positiven Sinne oder was an Zukunft machen wir jetzt schon im negativen Sinne, ja, also wir produzieren Abfälle, die noch in 100.000 Jahren weiter strahlen werden, ja, also das sind natürlich Zukunftshandlungen, die extrem sind und mit Gegenwart eigentlich fast gar nichts zu tun haben, aber alles mit einer fernen Zukunft, die man auf diese Weise dann tatsächlich irgendwie festlegt. Und ich glaube einfach, also damit sollte man wirklich extrem vorsichtig und umsichtig sein, was man für Zukünfte festlegt für Menschen und andere Wesen, die so weit nach uns kommen werden, dass die mit unserem Erbe irgendwie nichts unbedingt zu tun bekommen müssten. Also dass sie die Möglichkeit haben müssen, das Erbe abzulehnen.
Es wird ja über vieles nachgedacht, gerade im Klassikbereich. Geht es überhaupt noch mal so los, wie es vorher war? Was verändert sich? Es ist ja auch ein Thema, das mit Industrialisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängt. Wie geht es mit dem Touren zum Beispiel weiter? Das ist ja schon länger in der Diskussion, aber ja nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch aus Fragen der inhaltlichen Nachhaltigkeit. Also gibt es so ein Stadthopping, wo man mal kurz das vorstellt oder bleibt man vielleicht mal länger in der Stadt und verbindet sich mit dem, was dort vor Ort passiert und schafft einen wirklichen Austausch mit dem Publikum. Also was denkst du, was da kommt oder was würdest du dir wünschen?
Was ich mir absolut wünsche, ist eine Tendenz zur Residenz. Also dass sozusagen dieser ständige, diese quasi Wegwerfgesellschaft im übertragenen Sinne in der klassischen Musikszene, dass das endlich durchbrochen wird und dass es nicht immer nur darum geht, quasi 300 Tage im Jahr in einem Konzertbetrieb, in einem Konzerthaus jeden Abend einen anderen Künstler zu zeigen und herumzureichen, die dann, die Künstler, die dann so von Stadt zu Stadt, von Land zu Land hin und her fliegen, manchmal mit den absurdesten Verbindungen, also dass man noch nicht mal in einem Land bleibt und dann vielleicht dort irgendwie mit dem Zug oder mit dem Bus unterwegs ist und dann vielleicht eine größere Flugreise macht, sondern dass es dann dauernd hin und her geht. Ich glaube, das verändert sich schon ein bisschen und hoffe, dass das dann aber auch so bleibt, aber da müssen wirklich alle Agenturen, alle Konzertsäle, alle Veranstalter an einem Strang ziehen, weil wenn da ein paar nicht mitmachen und dann eben das große Herumgereiche da wieder losgeht, dann entsteht ja auch so ein Konkurrenzvakuum dann auch irgendwie bei den anderen Veranstaltern. Und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, also im Sinne von Nachhaltigkeit, aber eben auch im Sinne von Gesundheit und Lebensenergie der einzelnen Künstler. Je mehr man sich innerhalb einer kurzen Zeit überfordert, desto kürzer ist dann langfristig gesehen auch die Karriere insgesamt. Da kann man dann vielleicht das eine oder andere Jahr am Ende dann abschaben sozusagen, weil das rächt sich dann.
Also wenn man jetzt diese Pandemie als so eine Art starke Grippe für die Welt als Zeichen vielleicht mal zu pausieren, wenn man sich überfordert hat. Ja, man hat ja manchmal so Phasen, dass man fährt einfach lange zu schnell und überfordert sich und geht immer wieder an die Grenzen und irgendwann wird man mal so krank, dass man einfach nicht mehr kann. Genau. Vielleicht war die Pandemie ja so ein globales Phänomen. Was ich aber interessant fand, ist, dass kaum jemand in die Pause gegangen ist, sondern es wurde gleich weiterproduziert. Es wurde halt nur irgendwie ins Digitale verlegt, wo es mehr schlecht als recht irgendwie
oder rüberkommt. Oder Aufnahmen oder sowas. Ne? Und das ist vielleicht auch nicht so der Sinn der Sache gewesen. Also ich habe auch wirklich nur so 2 Monate so wirklich, muss ich sagen, wirklich ausgeruht, beziehungsweise da war ich aber innerlich unruhig und das hat irgendwie überhaupt nicht so wahnsinnig viel gebracht, weil irgendwie so zu Hause alleine rumsitzen und dann immer so überlegen, ich müsste doch jetzt was planen, ich muss irgendwie neue Programme entwickeln, dass man sich da selber irgendwie so unter Druck gesetzt hat, bis ich dann auch wirklich gelernt habe, dann auch wirklich so eine Art Urlaub auch zu machen und wirklich auch abzuschalten. Und dann bin ich auch weggefahren, also dann einfach mit dem Auto und ohne mich oder andere dann in Gefahr zu bringen oder so.
Ja, einfach mal in den Wald gehen,
ne? Ja, wir konnten hier immer nach Brandenburg rausfahren, an die Seen, Fahrradtouren machen. Man konnte halt jetzt nicht in irgendwelche Museen oder Kirchen oder was rein, aber man konnte die Natur erleben. Das waren ja teilweise auch wirklich wunderschönste Frühlingstage und da sehe ich mich da schon als sehr, sehr privilegiert, dass man da auch diese Eindrücke auch haben konnte und nicht nur mit sozusagen dem nach Aldous Huxley, dem Soma unserer Zeit, also quasi Spotify, YouTube, Netflix und Sky oder was dann irgendwie so sich selbst ruhig gestellt hat.
Aber glaubst du, man hatte jetzt beispielsweise in der Romantik mehr Grund zur Hoffnung als heute?
Doch, ich glaube das schon. Also, wenn man bei Friedrich Schlegel liest, dass die Französische Revolution und Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes Wilhelm Meister die 3 großen Tendenzen des Zeitalters sind, dann ist, glaube ich, klar, dass man die eigene Gegenwart als eine stark positiv dynamische empfunden hat. Also wo tatsächlich eine bürgerliche Revolution mit allem, was damit einherging, also tatsächlich auch mit dem gewaltsamen und den extremen volatilen Situationen und allen Folgekriegen und so weiter, dass das aber trotzdem einfach eine entscheidende Tendenz ist, genauso wie eben eine völlig neue Art Philosophie zu denken und eine völlig neue Art Romane zu schreiben, dass das jetzt irgendwie im starken Sinne Epoche macht und Zukunft begründet. Ich glaube, das ist eine sehr starke romantische Tendenz, gerade eben in dieser frühen Phase, Zukunft als was Vorangehendes, durchaus Fortschrittliches zu empfinden.
Es war ja aber auch noch eine schöne Fremde auf eine Art, oder? Also so ein Sehnsuchtsort, von dem man vielleicht noch nicht genau wusste, wie der aussieht, aber vielleicht auch im positiven Sinne?
Ja. Also schöne Fremde, das hört ja auf, dieses Gedicht und dieses Lied in der Schumann-Vertonung aus dem Eichendorff-Liederkreis, wie von künftigem großen Glück. Also jetzt kriege ich es gerade nicht genau, es redet trunken die Ferne, wie von künftigem großen Glück. Ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls mit diesem Wie, also dass es nicht, dass man nicht genau weiß, dass es künftiges großes Glück gibt, aber das, was man irgendwie in der Ferne wahrnimmt und in den Sternen, das reimt sich dann ja die Sterne und die Ferne, und die Liebe und die Begeisterung darüber, ich meine, das ist ja auch eine irrsinnige Komposition, ja, also ganz kurz, ganz schnell mit diesen unglaublichen Akkordrepetitionen, die wirklich so dieses überschäumende Glück, und das ist ja nun auch diese Situation von Schumann in der Zeit, als er diese vielen, vielen Lieder schreibt, aus dieser wirklich dann total erfüllten Gegenwart heraus noch sagen zu können, das fühlt sich so an wie künftiges großes Glück. Ja, also das ist das, was jetzt irgendwie zu mir spricht. Und das ist natürlich wirklich ein ganz stark utopisches Denken, utopisches Empfinden auch, aus der eigenen Gegenwart sich so rauskatapultiert zu sehen. Und das ist, glaube ich, dann wirklich was, wo nicht irgendwie sehr viel Extrapolationen und Trendforschung und Datenerhebung angestellt wird, sondern man wirklich diese Dynamik ja auch mitteilen kann. Also sich auch heute immer noch gesagt und gesungen sein lassen kann. Ich habe auch eine Lieblingsaufnahme, die von Ursula Anders und Friedrich Gulda stammt. Die ist, finde ich, wirklich sehr schräg, weil diese Sängerin, wie man dann vielleicht irgendwie sozusagen stimmkritisch sagen könnte, auch geradezu unschön singt. Also gerade in den Spitzentönen, das eigentlich so nicht geht und das aber deswegen so besonders gut geht. Und das ist auch besonders schnell gespielt und Gulda ist einfach fantastisch. Und das kann ich mir wirklich immer wieder anhören und es packt mich wirklich jedes Mal, beziehungsweise es schießt mich jedes Mal irgendwie so in Richtung Zukunft.
Das war Des Pudels Kern mit Anna Prohaska und Stefan Willer. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Brost Musikforum Ruhr und der WDR 3. Außerdem danken wir sehr herzlich der Klausen-Simon-Stiftung, der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Und zuletzt noch danke an Anna Prohaska und Arno Lücker für die spontane Aufnahme einer neuen Fassung von Schuberts Abschied von der Erde für Des Pudels Kern. Und falls ihr euch für die andere in der Folge gespielte Musik interessiert, findet ihr dazu wie immer eine Playlist auf despudelskern.de.